Herzlich willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lodi und ich unterhalte mich in dieser Episode zum zweiten Mal mit Peter Mayer, dem Künstler. Und wir unterhalten uns über das Thema Zeichnen als Basis des Abstrahierens, des Weglassens, ganz nach dem Motto, das kann mein Kind auch. Wir unterhalten uns über die Biografie als Notwendigkeit von Künstlern und dann natürlich auch wieder über die Biografie von Peter Mayer. Wie er mal als 16-Jähriger nach Neapel ausgerissen ist, über Reifenpannen in Griechenland und über seine berufliche Ausbildung in Hannover und München und am Ende natürlich auch die Frage, ab wann ist man Künstler? Ich wünsche euch viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Kurze Zwischenfrage, hast du den Film Werk ohne Autor gesehen?
Nein, kann ich mich nicht erinnern jetzt. Okay. Ich hab irgendwas im Kopf, aber ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Ich bringe oft Titel und virtuelle Erlebnisse nicht zusammen.
Alles gut. Eine weitere Frage, weil du gesagt hast, du hast als Kind Blumen, also bei der Frau Wirtel Blumen zeichnen müssen und so relativ genaue Dinge. Mhm. Jetzt sind wir, irgendwann geht man als Künstler zumindest manche ins Abstrakte. Mhm. Mhm. Ist es denn aus deiner Sicht notwendig, dass ein Künstler zuerst real malen kann, bevor er ins Abstrakte geht?
Also du drückst es relativ vereinfacht aus, aber ich bin schon davon überzeugt, dass man, um auf den Grund der Dinge zu kommen, dass man eigentlich in der Lage sein sollte. Also ich meine jetzt nicht, jeder ist nicht automatisch ein guter Zeichner, der ein guter Künstler ist, aber ich kenne zum Beispiel keine guten großen Bildhauer, da kann man sich anschauen, wen man will, der nicht wenigstens zeichnen kann. Ich sage jetzt nicht sehr gut zeichnen, oder sondern einfach zeichnen kann, in der Lage ist, die Dinge zu begreifen, also etwas darzustellen, zu zeichnen. Und wenn man jetzt nochmal Thema Akt, wenn ich fange meine Kurse immer so an und sage den Leuten, wenn ihr eine Linde zeichnet auf dem Feld, und das Image der Linde, das schaut dann aus wie eine Linde. Ob da 150 Äste fehlen oder so, das wird der Dritte nie nachprüfen. Ja. Beim menschlichen Körper ist es was anders. Ja. Da kann man nicht schummeln. Wenn die Proportionen nicht stimmen, dann stimmen sie es nicht. Mhm. Stimmen sie nicht. Und dann funktioniert auch der Transport nicht von der Realität aufs Blatt. Und wenn man dazu in der Lage ist, und das erfordert halt einfach Übung, bisschen Disziplin und vielleicht auch ein paar Jahre Erfahrung. Und wenn man in der Lage ist, etwas naturgetreu oder sagen wir mit einem hohen Wiedergabe oder mit einem Wiedererkennungskoeffizienten mit einem hohen darzustellen, dann kann man auch abstrahieren. Hm. Und das kommt ja von abstrahere, das heißt reduzieren. Hm. Dann kann man weglassen. Hm. Dann kann man auch einmal
Aber du musst es erst können.
Ja, dass du was also ich bin davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, wenn man es kann. Muss nicht.
Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, vor allem hat man dann als Zuschauer, als Beobachter des Werkes zumindest das Gefühl, dass es der Künstler absichtlich so gemacht hat, weil er könnte es ja auch real abbilden.
Ach, das gibt also ein ganz einfaches Beispiel. Da gab es mal so eine Ausstellung, kann ich mich noch erinnern, als ich studiert habe in Hannover, da gab es eine Ausstellung, das kann mein Kind auch.
Ja, genau. Weil das ist ja das, was mein Vater mal gesagt hat. Was, das kostet Millionen?
Ja.
Das bringst doch du, Achi.
Mir ist da in Erinnerung geblieben, da gab es zwei Striche.
Schöner Titel, ja.
Ja, da gab es ein schönes Beispiel. Da wurde ein Strich gezeigt, links und rechts, also zwei parallele Striche mit der Hand gezeichnet. Einer war vom Herrn Picasso und einer von irgendjemand. Und dann wurde gefragt, wo ist jetzt da der Unterschied? Sagen die, schauen doch alle beide gleich aus. Gibt's ja keinen Unterschied. Und der Unterschied ist nämlich der, dass der eine halt vom Herrn Picasso ist und der hat eine Biografie im Hintergrund stehen. Und wenn ich das mache, steht zwar andere Biografie dahinter, aber vielleicht nicht mit dem Vermächtnis von Herrn Picasso. Und das ist eben dieser feine Unterschied, dass das, was dahinter steckt, eigentlich wichtig ist oder einen Künstler ausmacht. Und nicht die Fähigkeit, einen Strich zu zeichnen.
Ist die Biografie eines Künstlers
Sehr wichtig. Ja, sehr wichtig. Weil ich meine, ich
Sex, Drug und Rock'n'Roll,
ja, oder? Natürlich, klar. Weil wenn ich in der Ausstellung gehe, ich schaue mir Ausstellungen auch an unter dem Aspekt, gefällt's mir oder nicht. Bloß bei mir kommt halt dazu, gut, im Lauf der Zeit beschäftigt man sich natürlich auch mit Biografien und gerade wenn einem das Werk interessiert, wie bei mir zum Beispiel Anselm Kiefer oder so, dann setze ich mich mit dem Werk auseinander und dann habe ich einen anderen Blick auf die Dinge.
Ich persönlich gehe sehr gern in Museen. Mhm. Mittlerweile, das klingt jetzt doof, aber muss ich die Kinder mitnehmen? Es macht auch Sinn, ja, dass die
da herangeführt werden. Ist doch super.
Aber mir fehlt dann die Zeit.
Ja,
ja, ja. Mir fehlt die Zeit, weil ich jemand bin, der das durchliest, was da steht.
Ja, okay.
Sehr löblich. Der sich dann hinsetzt, auch das auch gerne anhört, ja, ja. Was da ist. Und dann, das ist das, sich auch in die Zeit hineinversetzt, des Künstlers. Und dann versucht dieses Bild in diesen Augen zu sehen. Und dann entdeckst du natürlich noch ganz andere Dinge.
Das ist toll.
Aber du brauchst Zeit, das geht mit Kindern nicht.
Ja, das ist ein sehr guter Ansatz. Du, ich bin auch jemand, ich bin nach 2 Stunden in einem Museum oft nicht mehr aufnahmefähig. Da muss ich nochmal hingehen.
Ja.
Und ich habe jetzt
was natürlich. Was ist dein Lieblingsmuseum hier in der Gegend?
Buchheim? Also, nee, nicht unbedingt. Also, die sind alle wunderbar. Also, wenn du mich so fragst, da würde ich fast sagen, das Gulbrandson-Museum in Tegernsee.
Okay.
Das ist ganz klein, das ist ein Karikaturenmuseum eigentlich. Okay. Also, es gehört zu den wenigen Karikaturenmuseen. Das finde ich, das ist ein Juwel unter allen Museen. Aber es gibt bei uns sehr, sehr gute in der Nähe. Also man kann sich wochenlang beschäftigen, um die abzuklappern. Also das Franz-Marc-Museum. Ja. Im Murnau natürlich, ganz klar. Ja, Schlossmuseum. Ja, wunderbar, unbedingt. Ja. Kaufbeuern. Also es gibt wirklich sehr viele, sehr gute Museen oder Ausstellungsplätze oder das Kunsthaus Modern in Markt Oberdorf zum Beispiel. Oder dieser Klinkerbau, nee, das ist nicht so, Entschuldigung. Aber es gibt wirklich viel in der Gegend und alles sehenswert, eins nach dem anderen.
Okay, ja, das ist schön.
Und gerade erreichbar von uns aus. Und jetzt natürlich die Stoa mit dazu, das ist auch ein Museum.
Ja, da kommen Museumsbau. Dann auch gleich noch drauf. Das in Tegernsee.
Das Gulbrandson-Museum.
Genau, das haben wir in die Shownotes rein, dann können die Leute gleich.
Das ist also wirklich sehr hervorragend. Auch ganz toll gemacht. Die Ausstellungen sind wunderbar, die da gezeigt werden. Also ich war letztens in einer Papan-Ausstellung und da sind natürlich auch vom Gulbrandson permanente Ausstellung zu sehen. Okay. Also es ist wunderbar. Es ist ein Kleinod.
Ach, sehr schön.
Das muss man wirklich sagen.
Ein sogenanntes Geheimtipp.
Ja, also, da kann man auch hingehen, wenn man bloß lachen will. Zum
Beispiel. Das ist dann für die Optimisten.
Ja.
ich würde gern noch auf deine Biografie eingehen. Mhm. Du hast eine Dreherlehre gemacht. Mhm. Was Metalldreher?
Ja, es war Verzweiflungstat.
Tatsächlich?
Ja. Ich war eigentlich ein relativ guter Schüler. Mhm. Bis dann die Pubertät kam und irgendwann waren einmal alle Sachen interessanter, die mit M angehen, wie die Schule, zum Beispiel Moped, Mädchen und so weiter. Okay. Und das hat dann dazu geführt, dass ich unehrenhaft entlassen wurde und habe das nicht rechtzeitig gemerkt und dann war es eigentlich schon zu spät. Also ich war damals in der Realschule in Schongau und haben wir dann gedacht, aus Trotz auch, jetzt fange ich an zum Arbeiten, mehr Geld zu verdienen, unabhängig zu sein. Und da gab es natürlich keine Lehrstellen mehr. Ich war im August, habe ich das festgestellt, dass ich nicht vorrücken darf nach der 9. Klasse.
Also zeitnah,
im September. Und da gab es noch eine einzige freie Lehrstelle und die war die des Drehers oder Holzer Spannungstechniker. Und dann habe ich mich halt da verdungen als Lehrling.
Hast du die Lehre abgeschlossen?
Nein, ich bin durchgedreht nach einem Jahr und habe dann alles hingeschmissen und mein Freiheitsdrang, der war so stark, dass ich dann mit 16 durch halb Europa getrennt bin. Allerdings dann nach ein paar Monaten mit Hemd und Hose als verlorener Sohn wieder zurückgekehrt bin und habe dann festgestellt, ohne Abschluss, ohne Schulabschluss und so weiter geht's nicht.
Wie weit bist du gekommen?
Bis Neapel. Also von Paris, die Côte d'Azur entlang und so weiter, Spanien. Also war ein paar Monate unterwegs mit dem Daumen im Wind, mit 16 Jahren. Ja.
Und deine Eltern waren begeistert.
Die haben dann aus Paris eine Karte gekriegt nach 2 Tagen.
Ach, immerhin.
Und dann haben sie gewusst, wo ich bin oder wo ich gewesen bin. Ja. Ja, das war dramatisch. Also es war auch mit den Eltern. Also
war es nicht so romantisch, wie es jetzt klingt?
Nee, das also ich habe den schon zu Recht also Sorgen bereitet.
Okay.
Aber ich kam dann eben mit der Erkenntnis zurück nach Monaten, ausgeraubt in Neapel, wirklich mit Händen, ich hatte nicht mal mehr Schuhe. Okay. Und habe dann den Vorsatz gefasst, alle Abschlüsse nachzuholen. Und dann war ich auf der Berufsfachschule für Wirtschaft, auch eher Zufall, das war okay. Nicht mein Wunsch, aber das war halt eine Möglichkeit. Und dann habe ich eine schulische kaufmännische Ausbildung gemacht und im Anschluss daran die BAS, Berufsaufbauschule. Ja. So habe ich meine mittlere Reife nachgeholt.
Okay. Schon mal der Anfang von Sex, Drugs.
Ja, es war eine wilde Zeit, aber da war ich so 16, 17, 18 und wollte dann, weil ich glaube, mich hat die Turnerei, damals war ich Turner, also Hochleistungssportler, und die Zeichnerei hat mich eigentlich von der Straße abgehalten, also dass ich auf der Gosse lande zum Beispiel, und habe dann eben diesen Abschluss nachgeholt und habe mich dann in der Voss in München angemeldet für Gestaltung.
Okay.
Und wollte dann Grafikdesign studieren. Das war damals mein Wunsch, so mit 16, 17, 18. Okay. Das ist mir aber auch nicht gelungen, weil da bin ich dann auch rausgeflogen, weil ich mein Praktikum ein bisschen zu lax gestaltet habe. Und da hat er damals
nicht gestaltet.
Naja, ich habe halt eine Woche Schule gehabt, eine Woche frei, weil ich hab mir hier einen Praktikumsplatz gesucht, und wir haben dann ausgemacht im September, was ich bis Weihnachten gemacht haben könnte, und der Praktikumsleiter wollte dann die Praktikumsstelle besuchen hier in Peiting bei befreundeten Bildhauern.
Ja.
Und die haben dann entsprechend irgendwie aus Versehen falsch reagiert und haben gesagt, ach, den Meierbeder haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und dann hat mich der Praktikumsleiter angerufen und hat gesagt, Meister Meier, ich hab's dir gleich gesagt, das wird nichts. Geh zur Akademie. Und das war dann der Punkt, da haben wir gedacht, wie Akademie, ohne Abitur kann man denn nicht zur Akademie gehen. War aber doch möglich. Da gibt's immer besondere Mappenprüfung und Begabtenklausel. Okay. Und dann habe ich alles dran gesetzt, an die Akademie zu gehen. Also habe die Voss abgebrochen und wollte dann in der Kunstakademie in München anfangen, habe mich beworben, bin auch angenommen worden, habe aber meinen Aufnahmeprüfungstermin verpasst, weil ich ja Reifenpanik gehabt habe in Griechenland und bin dann nicht rechtzeitig nach München gekommen.
War das die Ausrede oder war das wirklich so?
Nee, das war wirklich so. Okay. Ich habe das so getimt, dass ich quasi vom Grenzübergang Salzburg noch 2 Stunden nach München brauche, so ungefähr, und dann gerade rechtzeitig komme. Und das habe ich dann durch eine Reifenpanne verpasst. Okay.
Und dann hat ich das Schicksal nach Hannover getrieben.
Dann habe ich einen Professor eben über die Freundin Friede Wirtel, die Künstlerin, die hat einen Freund, Peter Thuma, der Professor war in Hannover. Und hat mir dann einfach ans Herz gelegt, ich sollte mich doch da bewerben. Oder der würde sie besuchen und er könnte sich eine Mappe anschauen von mir, wenn ich was zusammenstelle, also wie ich es für die Akademie schon gemacht habe. Und das habe ich dann getan, habe den getroffen, und seine Arbeiten kannte ich schon vorher und war immer schon begeistert von Technischen und überhaupt von den Arbeiten. Da durfte ich ihn kennenlernen. Und der hat dann gesagt, also unserer Schule, Hochschule für Kunst und Gestaltung in Hannover, können Sie sich bewerben, aber ich habe da keinen Einfluss, ich bin bloß ein Jurymitglied.
Ja.
Also das ist keine Garantie. Allerdings bin ich da mit Höchstpunktzahl dann angenommen worden. Und so kam ich nach Hannover, kurz entschlossen.
Das heißt, die Frau Wirtel zieht sich bei dir durch?
Ja.
So ein bisschen.
Wir haben erst gestern wieder getroffen.
Ah, sehr schön, sehr schön.
Ja, jetzt ist aber irgendwas, jetzt höre ich mich bloß noch, jetzt höre ich mich da nicht mehr. Ist da irgendwas?
Wenn Gott dir eine Tonpanne schenkt, nimm das Wasser, tausch es durch Bier aus und mach's Beste draus. In diesem Sinne geht's schon wieder weiter mit dem Gespräch.
Okay, Wasser weg, Bier her zum
Profit. Kurz Eis noch, ja?
Ja,
Ganz vergessen.
Ja, steigen wir gleich wieder ein. Ich bin ein gutes neues Jahr-Wünscher.
Ja, ich auch nicht.
Prasseln immer die Glückwünsche ein.
Ja,
und ich tue mir da wahnsinnig schwer, die zu beantworten. Und ich tue mir auch schwer, die Verwandtschaft auch zu rufen.
Ja, aber ich mache gar nichts.
Ich mache auch nichts.
Ich mache überhaupt gar nichts, meine Güte. Wir haben zwar einen kleinen Video produziert.
Ja.
Da habe ich ein Stück Brot anzünden statt Böller.
Okay.
Aber das war es dann schon. Das war alles.
Ich habe dieses Jahr geböllert. Das hat so viel Spaß gemacht wie noch nie. ich habe mich wieder so gefühlt wie so mit 12 oder
aha,
so.
Aha, okay.
So, das war, hat echt Laune gemacht.
Ich habe das überhaupt noch nie gemacht.
Ja, so mit 12, 13 das
letzte Mal. Ja, klar.
Und dieses Jahr hat irgendwie so der Revolutionsgeist hat in diesem Jahr hat sie breit
gemacht. Ich hab's verschlafen.
Tatsächlich, oder?
Ja, ja. Okay. Ich bin, was weiß ich, wir haben gegessen und dann 23:45 über Schluss und dann haben wir hingelegt und war weg. Okay. Gar nichts mitgekriegt. Aber ja, für mich wurscht.
Es geht.
Geht einfach weiter. Für mich war es ein normaler Arbeitstag.
Ja, verständlich. wo sind wir denn eigentlich ausgestiegen,
Thema? Jetzt war das, ja, die Akademie.
Ach, wir Hannover. Wir waren jetzt in Hannover.
In Hannover, genau.
Und haben gesagt, da bist du aufgrund von der Frau Wörtl.
Also bei dir einen Freund gehabt hat, der da Professor ist, der Peter Thoma.
Mit dem bloß mal das, dass du den Aschenbecher da draufstellen
kannst. Mit dem bin ich heute auch noch in Kontakt und befreundet.
Ja.
Der hat zum Beispiel bei mir einen Siebdruck gelernt. Dann.
Okay. Jahre, Siebdruck, Jahre deine später. Große, nein, kommen wir aber nachher auch noch drauf, auf den Siebdruck. Und dann hast du das mitunter sensationell abgeschlossen, glaube ich.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich aus Hannover, weil, dieses Grundstudium, das ein Jahr dauert, das war eine Fachhochschule, die haben andere Statuten, wie zum Beispiel eine Freie Akademie, aber die Aufnahmekriterien sind die gleichen und nach dem Grundstudium, das ich bei dem Peter Thoma eben absolviert habe, hatte ich den nicht mehr als Professor.
Okay.
Und da muss man dann halt in eine andere Klasse gehen quasi und das habe ich nur 1-2 Jahre durchgezogen und wollte aber dann wieder zurück.
Ja.
Nee, das heißt eigentlich nicht zurück. Ich wollte woanders studieren. Das ursächlich war da eigentlich auch ein Studienkollege, der unbedingt weg wollte von den Fischköpfen, wie ich immer gesagt habe. Das waren Pelze. Und der hat sich dann überall beworben mit mir. Wir haben uns dann in Frankfurt beworben, in Berlin an der Städelschule. Ja. Und damals nach der Wende war ja Dresden dann auch recht interessant. Ja, stimmt. Und komischerweise bin ich da überall angenommen worden. Und der eben nicht. Dann haben wir gedacht, jetzt probiere ich es nochmal in München.
Bei der Akademie der Bildenden Künste.
Genau, und da bin ich dann letztendlich gelandet.
Mit dem Spätzl zusammen?
Nein, der ist nicht angenommen worden. Und bin ich dann allein hin, bin wieder zurück von Hannover nach 3 Jahren und war dann in München an der Kunstakademie.
Aber du, da hast du gut abgeschlossen anscheinend.
Nein, auch nicht.
Ich komme irgendwie drauf, dass du gut abgeschlossen hast, weil ich da drin stehe, habe, dass du ein Stipendium in Ungarn hattest.
Das auch, ja. Also verschiedene Stipendien. Später dann Villa Romana und so weiter. Ja. Also das hat aber nichts mit dem Abschluss zu tun. Es ist so, in der freien Kunst schließt man normalerweise mit einem Diplom ab.
Ja.
Aber da ich in Hannover schon 6 Semester hatte und dann in München nochmal 8, habe ich mein Regelstudium für mich beendet, ohne Diplom, weil ich mir gedacht habe, was mache ich mit dem? Das kann ich mir höchstens an die Wand hängen.
Ja.
Habe ich aber später bereut. Also ich habe dann mein Regelstudium quasi mit 8 oder 10 Semestern abgeschlossen, aber wieder mit Bravour und auch sonst was. Ich bin einfach gegangen dann. Oder gegangen worden, mehr oder weniger. Aber das Grundstudium war quasi abgeschlossen. Das wusste ich aber dann zu dem Zeitpunkt nicht. Genau, und dann war ich seit 93, habe ich hier in Schongauer Werkstatt gemietet, eine Schlosserei.
Okay.
Und habe mich da selbstständig gemacht. Und seitdem, also bis zu der Lehrtätigkeit, die dann 1905 angefangen hat beim Staat, war ich freischaffender Künstler.
Das Jahr habe ich jetzt akustisch, was war das gleich wieder für ein Jahr?
2003.
Du hast 1996 noch Preise erhalten.
Ja, das war der Schwäbische Kunstpreis.
Ja.
Ach halt, Moment, da bringe ich jetzt was durcheinander. 2003, das ist ja Quatsch. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Das ist ein anderes wichtiges Ereignis. Aber nee, das da kann war, ich bestätigen. Warte mal, wann war es? 88 bis 91 war in Hannover, 90 bis 94, so 95, ich glaube seit 96 bin ich Freischaffend gewesen. Entschuldigung.
Okay. Okay.
Das, ich habe es mit Zahlen nicht so. Ich habe abstraktes.
Muss man das auch immer aufschreiben. Ja. Ich habe es mit Zahlen überhaupt nicht. Ja. So mit den Kindern muss man ja irgendwie wissen, wie alt sie sind.
Ja, ja.
Komme ich dann langsam ein bisschen, sage ich, okay, das war kurz bevor das Kind auf die Welt gekommen ist, dann muss es das Jahr gewesen sein, so ungefähr.
Ja, ja.
Aber sonst wüsste ich es auch nicht. Du hast mich vorher gefragt, wie lange wir im Haus sind.
Das ist sehr sympathisch.
Ich habe einfach nur gewusst, weil das Kind war ungefähr so und so alt, also muss es, ja, genau.
Also so geht es mir auch. Ich kann mir eigentlich bloß eine einzige Telefonnummer merken, die von meiner Tante Leni, die habe ich aber nie angerufen. Die weiß ich aber heute noch.
Okay. Okay, ja, das ist ja schon was. Ich weiß nicht mal unser Hochzeitsdatum.
Also das vergesse ich einmal.
Das ist erstaunlich.
Jahr für Jahr.
Ist, aber Gott und auch. Ja, ist bei uns das Gleiche. Ich glaube, wir sind jetzt im 7. oder 7. Jahr verheiratet. Also das kritische 7. Jahr. Und wir haben uns noch kein einziges Mal geschafft, dass irgendjemand von uns an diesen Hochzeitstag denkt.
Lustig.
Also weder ich noch meine Frau. Also sie hält es mir auch nicht vor.
Super. Das geht mir ganz genau, geht uns beiden ganz genauso. Also das ist ja nicht unsympathisch.
Nein, das ist absolut, absolut okay. Und ihr seid seit wann verheiratet?
Ja.
Das hat jetzt sein müssen.
2013, das weiß ich jetzt schon. Jetzt habe ich gerade innerlich recherchiert. Seit 2013.
Ja, das ist, ich glaube, das war eine ähnliche Zeit, hat, glaube ich, auch so im 7. sein müssen. Ja, genau, richtig. Ja, wann würdest du deinen Durchbruch definieren, wo du sagst, ihr als Künstler bin ich da, wo ich eigentlich, oder bist du schon da, wo du hin willst? Bist
ach, da nicht? Ist man, glaube ich, nie. Aber
oder wo, ab welchem Zeitpunkt hast du gesagt, jetzt?
Es kommt immer darauf an, wie man sowas,
jetzt bin ich angekommen im Künstler-Dasein.
Ja.
Jetzt das, kann ich mich selber Künstler nennen.
Ja, das ging so schleichend. Also Künstler, das ist. Da muss ich jetzt gleich.
Wie definierst du Künstler?
Zitat, mal so das ist eine ganz gute Frage. Dieser Professor Peter Thuma damals in der Grundklasse, wie man das erste Mal versammelt hat, waren so 40 Leute in der Klasse, hat er gesagt, Leute, wie Kunst funktioniert, das kann ich euch nicht erklären, das müsst ihr selber rausfinden. Da war ich so enttäuscht, damals mit Anfang 20, dass ich mir gedacht habe, ich brich meine Zelte ab und fahre wieder zurück nach Bayern. Weil wenn der das nicht erklären kann, wer dann so ungefähr? Und dann ging der Prozess los, rauszufinden, wie wird man oder was ist denn ein Künstler überhaupt? Und ich glaube, Durchbruch, ich hatte das Glück, ich habe immer schon eigentlich, sagen wir mal, relativ gut verkauft, auch während dem Studium schon. Ich habe alles so finanziert, auch Reisen. Also ich war sehr, sehr viel auf Reisen, auch während dem Studium. Das hat mich dann auch in München irgendwann ins Kreuz gebrochen, weil ich halt ein halbes Jahr an der Südsee war und mit dem Professor ausgemacht habe, dass er niemand anders, also dass er gern für mich jemand anders aufnehmen darf und so weiter. Und das waren so interne Abmachungen, aber die haben wir dann zum Schluss eben durch zu viel Abwesenheit ins Kreuz gebrochen. Aber wann wird man oder wann ist man Künstler? Ich habe das für mich immer so definiert, wenn man davon leben kann und ausschließlich davon und sich nicht fremdfinanzieren muss. Das war für mich immer so Kriterium. Ich kenne Leute, mit denen ich damals studiert habe, die sich als Künstler bezeichnen, aber immer nur Taxi fahren, um ihr Geld zu verdienen. Und für mich war das eigentlich immer wichtig, dass ich ausschließlich nur von dem lebe, was ich wirklich erzeuge und mache. Und das ist auch diese Unabhängigkeit, auch wenn mal mehr oder weniger Geld im Sack ist.
Ist es da elementar, dass man Minimalist ist, was auch die eigenen Ausgaben angeht? Weil es fällt dir natürlich deutlich leichter, wenn du sagst, okay, ich komme jetzt diesen Monat auch klar, wenn ich nicht täglich essen gehe.
Ja, natürlich, klar. Man muss, man kann es ja ein bisschen einschätzen. Wenn ich ein Bild relativ oder eine Arbeit relativ gut verkauft habe, dann kann ich mir vielleicht einmal eine Zeit lang mehr leisten. Mhm. Und ich weiß ja nicht, was dann wieder passiert. Und Rücklagen bilden ist natürlich immer ganz schwierig. Und ich weiß auch nicht, ich muss mich manchmal echt wundern, wie ich das geschafft habe. Also gerade zu den Anfängen, da war man natürlich anspruchsloser. Ich hatte aber immer schon Atelier. Hm. Also zur Miete, er sind schon eine große Schlosserei, dann in Hohenpeißenberg einen halben Bauernhof und so weiter. Und ich habe das immer durch meine Arbeit finanziert und das war mir natürlich immer der Anspruch oder Genugtuung. Und ich
finde es beeindruckend, ich habe es bei Ruth oder Rosé schon mal erzählt, mein Uropa, der war Tierpräparator, Maler und und der hat so Reliefbilder gemacht.
Erzählt,
genau, ja. Habe ich schon mal gesagt. Und der hat auch in Kriegszeiten von seiner Kunst leben können. Der hat damals auch Hitlerbilder mal gemalt, das hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht, musste er, weil irgendwie musste er seine Familie ernähren.
Das ist also aus dem Kontext raus. Ja klar, natürlich.
Oder vielleicht hat es mal Spaß gemacht, ich weiß es nicht. Aber ist hoch beeindruckend, wenn du auch über solche Zeiten auch als Künstler kommst, weil es wird ja immer schwieriger.
Ja, klar. Zeiten. Leichter wird es nicht. Und die Konkurrenz, was heißt Konkurrenz, ist
vielleicht. Oder das Geld für Kunst Begriff, ist ja dann auch nicht da. Weil Kunst fällt ja, wie wir es zur Zeit bemerken, ja auch immer als Erster hinten
unter. Natürlich.
Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Am Ruder mit Peter Mayr, dem zweiten Teil. Wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen, dass Biografien notwendig sind für die Kunst und auch bei Künstlern. Und umso wichtiger war es für mich auch, mit dem Peter über seine Biografie zu sprechen, weil die ja natürlich Auswirkungen auf eben genau auch seine Werke am Ende hat. In den nächsten Episoden werden wir sprechen über Stoa 169, über Netzwerke, über das, wie er denn auch dorthin gekommen ist, dass er von der Kunst leben kann, über seinen sogenannten Durchbruch, wenn es ihn überhaupt in der Form gibt, über Zeitgeist in der Kunst. Und somit wird alle zwei Tage wieder ein Podcast rauskommen. Ergo, bis übermorgen. Gute Zeit.